In der heutigen Folge geht es um das Konzept der dynamischen Führung. Dafür ist Franz Arnold zu Gast. Dieser hat das Konzept entwickelt und hierzu kürzlich auch das Buch Führung zur Eigenständigkeit veröffentlicht. Franz ist Gründer und Geschäftsführer der Evolog Beratungsgesellschaft, einer Beratung, die Unternehmen hilft, Führung zu transformieren und Mitarbeitende zu mehr Eigenverantwortung zu befähigen. Letzteres ist gemäß dem Konzept auch das Hauptziel von Führung. Hierfür können und müssen Führungskräfte auf 6 zentrale Wirkungsziele einzahlen, welche sich in einem dynamischen Spannungsfeld zueinander befinden. Dafür benötigen die Führungskräfte entsprechendes Handwerkszeug und auch den entsprechenden organisatorischen Rahmen. Neben einem tiefen Einblick in die Theorie hinter dem Konzept gibt Franz praxisnahe Tipps von sinnvollen Führungsspannen bis zu Voraussetzungen und geeigneten Ansatzpunkten für eine gelingende Transformation der Führungskultur im Unternehmen. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst? Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, Franz Arnold im Zufrieden arbeiten Podcast. Du bist Gründer von Evolog, einer der ersten Organisationsberatungen, die so ein bisschen die psychologische Perspektive mit in den Beratungskontext im deutschsprachigen Raum hat einfließen lassen, hast sehr, sehr viel Beratungserfahrung, hast kürzlich ein Buch veröffentlicht zum Thema dynamische Führung, was auch so ein bisschen der Kern des heutigen Gesprächs sein wird. Magst du einleitend für die Personen, die dich noch nicht kennen, ein paar Worte zu dir verlieren, vielleicht ein bisschen abholen, wo du herkommst, was so die wichtigsten Schritte waren hin zu deiner aktuellen Rolle?
Ja, sehr gern. Und das, was ich zu mir selber sagen kann, das ist auch sehr eng verknüpft mit dem Thema Führung und dann auch am Ende mit dem entstandenen Buch. Ich bin in einem Handwerksbetrieb aufgewachsen und habe da sehr konventionelle Führungsarbeit kennengelernt und damals eben unzufrieden mit den Verhältnissen schon überlegt, das müsste doch auch irgendwie anders gehen. Da ist zuerst der Wunsch bei entstanden, irgendwie in die Beratung zu gehen. Und ich habe dann später, als ich auf diesem Weg war, also Abitur, Betriebswirtschaft studiert, die Psychologie entdeckt und die Idee gehabt, man müsste eigentlich solche Themen wie Führung, Organisation, Zusammenarbeit mit Psychologie besser angehen können. Und das war in der damaligen Zeit, ich habe von 75 bis 80 studiert, war das durchaus eine neue Idee. Es gab das eine oder andere in dieser Richtung, aber es gab nicht wirklich viel und nichts Systematisches. Und das führte auch dazu, ich bin dann Diplompsychologe geworden, dass nach Abschluss des Studiums nichts zu finden war, wo ich das hätte lernen können oder aufgreifen können. Deshalb habe ich nach dem Studium zuerst mal 5 Jahre Personalberatung gemacht und dann 1985 die Evolog Beratungsgesellschaft gegründet. Eben mit dem Grundgedanken, den du eben auch schon angesprochen hast, Psychologie in der Unternehmensberatung zu nutzen. Mhm. Dann haben wir 2 große Themenfelder gehabt, bis auf den heutigen Tag. Das eine ist die Personalentwicklung und alles, was man dem zuordnet. Und das andere eben die Organisationsentwicklung. Und das Thema Führung ist eigentlich ein Bindeglied und ein roter Faden zu beidem. In der Organisationsentwicklung funktioniert nichts, wenn nicht Führung das transportiert, was man bewegen will. Ja, und die Personalentwicklung schaut ja darauf, ist jemand für Management und Führung vorbereitet und was kann ich tun, um ihm da weiterzuhelfen und so fort. Und so ist dann eben auch das Thema Führung in der Evolog Beratungsgesellschaft immer ein Thema gewesen. Wir haben viel trainiert, wir haben dann eben auch uns mit dem Konzept beschäftigt. Und irgendwann gesagt, wir wissen jetzt, wie es geht. Mhm. Und daraus ist dann eben die dynamische Führung entstanden.
Mhm. Gehen wir gleich ein bisschen tiefer drauf ein. Wenn ich so in meinen Beratungsalltag schaue, begegne ich immer mehr Organisationen, in denen
es tatsächlich Schwierigkeiten gibt, Führungspositionen zu besetzen, ja, weil Personen gar nicht mehr diese Verantwortung übernehmen wollen. Was ist da passiert? Also was sind die Herausforderungen, die Führungskräfte heute zu bewältigen haben, die es vielleicht vor 40 Jahren, wenn ich zurückrechne, ist das ja irgendwie der Zeitraum, in dem ihr da angefangen habt, euch mit zu beschäftigen. Was ist passiert in der Zwischenzeit, dass es diese Herausforderungen inzwischen gibt?
Also wenn man weiter zurückblickt, ist es tatsächlich so gewesen, vor 30 Jahren als Beispiel, dass nicht viel Personalentwicklung gemacht wurde, aber dass es doch Führungstrainings gab. Mhm. Und es war irgendwo klar, wenn ein Unternehmen gute Führung haben will, dann muss es seine Leute trainieren. Und insofern war Führungstrainings zu machen etwas, was existierte. Mhm. Und dann hat es eine Phase gegeben über den Begriff der kooperativen Führung, dass das ganze Thema intensiver in die Diskussion kam. Wir müssen einen anderen Führungsstil entwickeln. Das war in den Medien auch und in den Büchern wurde es behandelt. So, und wenn ich das jetzt aus der aktuellen Situation betrachte und das vergleiche, dann habe ich den Eindruck, dass Personalführung im Sinne von, ich beschäftige mich mit denen ich zusammenarbeite und versuche sie dabei zu begleiten, das, was wir tun wollen, auch leisten zu können. Dieser Gedanke, Führung als Begleitung, als Unterstützung, der ist nach meinem Empfinden nahezu untergegangen. Also ich sehe da ein großes Defizit. Und wenn du eben gesagt hast, es gibt weniger Bereitschaft, Führungsaufgaben zu übernehmen, dann glaube ich, hat es eben auch damit zu tun, dass viele, die jetzt eine Managementverantwortung übernehmen, erleben, dass das ganz problematisch ist, weil kaum einer mitzieht oder vieles nicht funktioniert, die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Und dann habe ich eine Riesenverantwortung als Manager, die aber schwer wahrzunehmen ist, weil eben aus unterschiedlichsten Gründen die Mannschaft nicht wirklich mitzieht. Mhm. So, und das ist für mich genau die Stelle, wo ich sage, Mensch, Leute, wendet euch doch den Menschen zu, dann wird vieles viel besser funktionieren. Ihr solltet nicht nur Manager sein, sondern auch Führungskraft.
Mhm. Ja, das ist spannend, was man immer so hört, ist ja, dass das Aufgabenfeld, was eine Führungskraft bedienen muss, auch deutlich größer geworden sind. Viel mehr Anforderungen von außen, ne? viel mehr Bedarfe, aber dieser Fokus auf den Mensch, der ist ja eigentlich geblieben am Ende des Tages, ist aber ein bisschen untergegangen, wenn ich dich richtig verstanden habe in deiner Wahrnehmung. Wenn du jetzt sagst, das ist das aktuelle Bild, wie kann ein neues Modell, oder für euch ist es ja nicht neu, ihr habt es ja schon vor vielen Jahren in die Anwendung gebracht, was kann das noch leisten? Es gibt unendlich viele Führungstheorien, es gibt unendlich viel Unterstützungsangebote. Was ist das Besondere an eurem Modell?
Also das ruft zwei Gedanken auf. Zum einen, was kann ein Führungsmodell leisten? Ich denke, es hilft den Führungskräften, diese Aufgabe Führung überhaupt bewältigen zu können. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, zu sagen, bitte nimm das wahr, hier gibt es Chancen, wenn du dich an eine bestimmte Systematik hältst, dabei erfolgreicher zu sein. So, aber wenn man sagt, warum denn nochmal ein Führungskonzept? Warum muss jetzt dynamische Führung her? Wir haben in den Führungstrainings natürlich den Anspruch gehabt, was zu bewegen und Erfolge zu haben. Da haben wir immer wieder festgestellt, dass eigentlich die Nachhaltigkeit von Führungstraining relativ gering war. Und daraus ist dann irgendwann der Gedanke entstanden, wir müssen das, was für Führung wichtig ist, komprimieren, reduzieren auf das unbedingt Erforderliche. Mhm. Damit wir der Führungskraft sagen können, okay, du hast ja viele andere Aufgaben, du bist eigentlich Ingenieur, aber nun sollst du auch führen. Und dafür geben wir dir an die Hand, was dabei wesentlich ist. Und alles, was nicht unbedingt nötig ist, lassen wir weg. Mhm. Dieser Gedanke hat ja auch dazu geführt, dass wir am Ende das ganze Führungskonzept auf einer Kreditkarte abgebildet haben. Also nicht Kreditkarte, sondern auf einer kreditkartenähnlichen Form, wo dann eben die wesentlichen Inhalte, die zu berücksichtigen sind, abgebildet werden können. Mhm. Diese Reduzierung ist ein wesentlicher Aspekt bei diesem Gedanken, warum brauchen wir nochmal ein Konzept?
Vielleicht auch in Abgrenzung zu Führungsleitlinien, die es in Unternehmen gibt, die oft mehrseitige Dokumente sind, wo eine Führungskraft vielleicht auch Schwierigkeiten hat, das im Alltag. Ne? Man guckt ja nicht dann auf Seite 4 nochmal nach, was ist denn jetzt hier der wichtigste Aspekt von meinen Führungsleitlinien. Was habt ihr herangezogen, als ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt? Was sind so die theoretischen Hintergrundmodelle, die ihr genutzt habt, um darauf aufzusetzen? Oder habt ihr bei Null angefangen aus eurer Perspektive?
Ja, das ist schon eine Anleihe in der Psychologie, die da eine Rolle gespielt hat. Dazu muss ich sagen, dass ich in Köln bei Professor Salber Psychologie studiert habe. Und das Besondere daran war, dass Salber ein qualitatives Psychologiekonzept vertreten hat. Also wir haben uns in diesem Studium relativ wenig mit Statistik und statistisch untermauerten Untersuchungen beschäftigt, sondern sehr, sehr stark im Sinne einer qualitativen Psychologie damit auseinandergesetzt, wie verstehe ich Menschen, wie verstehe ich Prozesse, wie kann man die Strukturen von Persönlichkeiten erkennen, erfassen. Und wie kann ich dann auch darauf Einfluss nehmen? So, und dieses qualitative Konzept, das steht im Hintergrund dieser Führungssystematik. Wir werden ja nachher noch über diese 6 Wirkungsziele sprechen. Und diese 6 Wirkungsziele entsprechen einem Element in der morphologischen Psychologie, wo eben Wirkungseinheiten definiert werden und dieser Faktor 6 eine große Rolle spielt.
Okay, ja, vielleicht steigen wir einfach mal ein in das Modell. Ich hatte ja die Freude, in dein Buch mal reinzuschauen, was das Modell beschreibt, beziehungsweise sind ja so 3 Teilmodelle, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Zuerst benennst du ja mal 4 Dimensionen von Führung mit der Leitidee, dass am Ende des Tages das Ziel ist, Eigenständigkeit seitens der Mitarbeitenden zu erreichen. Ne? Also man würde vielleicht sagen, sich als Führungskraft fast überflüssig zu machen, weil man einen Rahmen geschaffen hat, in dem Menschen sich frei bewegen können. Und als Führungskraft hat man die Aufgabe, diesen Rahmen zu schaffen, eben Eigenständigkeit innerhalb dieses Rahmens zu gewähren. Ihr nutzt da so eine Baummetapher. Diese Eigenständigkeit wäre so die Krone. Warum ist aus deiner Sicht das erstrebenswerte Ziel? Ne? Wenn du die Führungskraft fragst, hat sie vielleicht das Ziel, Mitarbeitende auch langfristig eng kontrollieren zu wollen. Warum ist aus deiner Sicht Eigenständigkeit das zentrale Ziel?
Darauf möchte ich gerne eingehen, aber eins kurz nochmal vorausschicken. Dieses Leitbild Eigenständigkeit finde ich auch deshalb wichtig, weil ich der Überzeugung bin, für alles Handeln brauchen wir eine übergeordnete Idee, ein Ziel, eine Vision, ein Leitbild. Und so denke ich, dass auch Führung nur gut funktioniert, wenn sich die Führungskraft klar wird, was will ich im Wesentlichen erreichen. Und dann sagen wir empfehlen, Eigenständigkeit anzustreben. Tatsächlich ist es so, dass viele Manager die Mitarbeiter als Mitarbeitende begreifen. Also das Wort Mitarbeiter ist da auch wirklich eine Botschaft. Sie sehen sich selbst im Fahrersitz und alle sind Zuarbeitende. Das ist in der heutigen Arbeitswelt aber ein Modell, was schlecht funktioniert, weil wir darauf angewiesen sind, dass eigentlich alle Mitarbeitenden, alle, die in dem Team sind, sich selber Gedanken machen und selber Verantwortung übernehmen und selber versuchen, das, wofür sie zuständig sind, auch wirklich zu bewegen und zu erreichen und zu verändern und so weiter. So, und wenn jetzt eine Führungskraft daran hängt, ich bin der Star und die anderen, die arbeiten mir zu, dann ist der Wirkungsgrad einer solchen Organisation immer viel geringer, wie wenn alle, die in dem Team sind, eigenständig etwas machen. Und das ist im Grunde genommen eine sehr simple Botschaft. Mhm. Zu sagen, es funktioniert am besten, wenn alle in der Lage sind, ihren Job alleine verantwortlich wahrzunehmen. Da muss natürlich der Manager an seiner Großartigkeit Abstriche machen, muss bereit sein, andere auch als eigenständige Personen zu akzeptieren. Aber wenn er diese Kurve kriegt, dann ist das ein sehr, sehr produktives und effektives Modell.
wenn wir auf die anderen Ebenen einmal eingehen, ne? Was im Prinzip, wenn ihr das Baummodell nehmt, dann sagt ihr ja, es braucht sozusagen Basis, Wurzeln, Stämme, Äste und dann kommt irgendwann die Baumkrone. Was sind die anderen Ebenen und wie bauen die aufeinander auf? Also ist es notwendig, dass erstmal die unteren Ebenen, wie bei einem Baum, erstmal müssen ja die Wurzeln wachsen, damit dann ein Stamm drauf stehen kann. Ist das von der Metapher her so gedacht?
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde von oben her weiter argumentieren. Wir hatten also über den Sinn der Eigenständigkeit als das übergeordnete Ziel gesprochen. Und es ist fast immer so, wenn man das Führungskräften vorträgt, dann sagen die als nächstes, ja, aber es kann doch nicht jeder machen, was er will. Mhm. Und damit haben sie natürlich vollkommen recht. Es geht eben nicht darum, dass man irgendetwas eigenständig macht, sondern genau das, was gemeinsame Aufgabe ist, gemeinsames Ziel ist. So, und wenn ich dann erreichen möchte, dass Menschen eigenständig arbeiten können, muss ich die Verantwortung klären. Unterhalb der Eigenständigkeit ist diese zweite Ebene, und die begreifen wir sozusagen als die Äste, das Tragende, die Klärung der Verantwortung. Das heißt also, die Unternehmensziele, die Abteilungsziele, die Teamziele, die Teamverabredungen übertrage ich in eine Verantwortung, die der Einzelne hat. Mhm. Und darüber zu reden, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass überhaupt Führung funktionieren kann. In vielen Situationen ist nicht hinreichend geklärt, welche Verantwortung der Einzelne hat. Wenn ich das kläre, dann kann ich sagen, okay, wir sind uns einig, da wollen wir hin, das ist deine Rolle dabei, das sollst du beitragen, bitteschön, du mach es nach eigenem Gutdünken, dass wir dieses Ziel erreichen. Also die Klärung der Verantwortung ist wirklich die zweite Seite des Grundsätzlichen, die unverzichtbar ist. Mhm. So, und dann haben wir noch Stamm und Wurzeln. Der Stamm in diesem Bild ist das Thema. Okay, jetzt habe ich eine Verantwortung, ich soll sie eigenständig wahrnehmen. Und wie kann jetzt die Führungskraft den Einzelnen auf diesem Weg gut begleiten? Wie kann sie ihn dabei gut unterstützen? Wie kann sie die Identifizierung sicherstellen und so weiter? Das betrachten wir als Stamm in der Führung. Wie bewege ich Menschen? Wie gehe ich mit ihnen um? Und um Menschen zu bewegen, muss ich dann auch Tools haben, Handwerkszeug beherrschen. Ich muss also wissen, wie bereite ich ein Gespräch vor. Und das betrachten wir als das Wurzelwerk. Mhm. Das Besondere ist, in vielen Führungstrainings wird eigentlich nur über Handwerk geredet. Mhm. Da werden Tipps gegeben, wie bereite ich eine Besprechung vor, wie moderiere ich die Situation und so weiter. Das ist notwendig. Das Handwerkszeug ist notwendig, so wie der Baum die Wurzeln braucht. Aber es ist nur eine Voraussetzung oder ein Mittel, damit Führung funktioniert. Auf diesem Wurzelwerk steht dann eine Systematik, wie man Menschen erreicht. Da kommen wir ein bisschen zur Psychologie dann mit den 6 Dimensionen. Mhm. Und die Menschen bewege ich zu diesem Ziel der Eigenständigkeit, was voraussetzt, dass ich die Verantwortung geklärt habe.
Mhm. Okay, das heißt, so wie du es beschreibst, haben wir erstmal die Herausforderung in vielen Organisationen, die haben das Handwerkszeug gelernt, aber ihnen fehlt zum einen die Zielsetzung, wo will ich eigentlich hin mit meiner Führung, und es fehlt sozusagen der Weg, ne? Also der Stamm und die Äste sind nicht vorhanden, und da ist sozusagen der Cut, warum Führung an vielen Stellen nicht so funktioniert, wie sie funktionieren könnte, wenn das gegeben wird. Gehen wir mal in den nächsten Schritt in eurem Modell. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, es gibt diese 6 Wirkungsziele. Die basieren ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auf 3 Zwecken von Führung, die ihr auch sehr klar benennt. Magst du auf die einmal ganz kurz eingehen?
Ja, die 3 wesentlichen Zwecke: Orientierung, Integration und Motivation. Mit dem Zweck Führung ist alles angesprochen, was dazu dient, den Mitarbeitenden zu vermitteln, wohin wollen wir hin, worum geht es, worauf kommt es an, was sind Rahmenbedingungen und so weiter. Mhm. Dieses Orientieren ist eine Voraussetzung, dass überhaupt ein Unternehmen funktionieren kann. Jeder fragt, wo geht's hin? Und dann muss man eben eine Antwort geben können. So, und diese Orientierung wird natürlich über die Klärung der Verantwortung wesentlich geleistet, kommen aber auch noch andere Sachen hinzu. Der zweite Punkt, die Integration. Es ist eben nicht selbstverständlich, dass Mitarbeitende sich fürs Unternehmen und im Team einsetzen. Weil jeder hat seine eigenen Ideen, seine eigenen Vorstellungen. Jeden Tag kommt er mit neuen Empfindungen ins Büro. Und ich muss immer wieder diese Zusammenarbeit neu konstituieren. Also dieses Zusammen von Unternehmen und Mitarbeitern, die Integration muss ich permanent sicherstellen. Der erste Schritt ist ein Arbeitsvertrag, aber der leistet nicht viel an Abstimmung und Zusammenführung. Ja, und zu dieser Integration kommt dann als drittes der Zweck der Motivation. Ohne Sonne gedeiht keine Pflanze. Menschen brauchen Zuspruch, Zuwendung, Anerkennung, Feedback. Und insofern sagen wir, das ist ein dritter wesentlicher Zweck, dass die Führungskräfte den Mitarbeitenden vermitteln, sie sind gewollt, sie sind anerkannt, sie genießen Respekt, das Unternehmen hat eine Wertschätzung. Alle diese Aspekte sind mit diesem Thema Motivation aufgegriffen. Das wären die drei Zwecke. Ja.
Was hältst du von diesem Satz, man kann Mitarbeitende nicht motivieren, man kann nur Demotivation verhindern? Das ist so ein bisschen was, als ich meine erste Führungsrolle eingenommen habe, war das so ein bisschen der gängige Satz. Ne? Versuche, Demotivation zu verhindern, weil motivieren kann man sie nicht. Das würde ja so ein bisschen dem entgegensprechen.
Ja, also ich teile das nicht. Es hat ja auch dicke Bücher über diese These gegeben. Wenn man Motivation nicht so versteht, ich sage dir jetzt was Besonderes und dann leuchten deine Augen und du bist voll entflammt, das von mir Mitgeteilte jetzt umzusetzen. So würde ich Motivation nicht begreifen, sondern mit Motivation meine ich eben was Komplexeres, dass ich nämlich insgesamt mich angeregt, ermutigt und stetig fühle, etwas beizutragen. Und wenn ich diesen Motivationsbegriff in diesem Sinne weiterfasse, dann gehört eben dazu auch ein Feedback zu geben, Anerkennung zu geben, sich differenziert auseinanderzusetzen, die individuellen Besonderheiten anzuerkennen, wahrzunehmen und damit auseinanderzusetzen. Und in dem Augenblick, wo Menschen sich wahrgenommen fühlen, leuchten ihre Augen, finden sie das gut, dass sie dabei sind, und dann entsteht eben Motivation. Es ist nicht so, dass ich ein Zückerchen verabreiche und dann habe ich Motivation, sondern es ist der Punkt Begleitung und Wahrnehmung, so könnte man sagen, das umformulieren und hat dann auch einen anderen Begriff von Motivation.
Okay, kann ich nachvollziehen. Also ich teile diese Einschätzung auch nicht, aber das war so, als ich angefangen habe, war das so der erste Satz, der einem in so einem Führungstraining manchmal entgegengebracht wurde. Aber schön, dass wir damit jetzt so ein bisschen aufräumen konnten. Gehen wir tiefer rein. Du hast gesagt, es gibt diese drei Zwecke. Ihr habt diesen drei Zwecken jetzt jeweils zwei Wirkungsziele zugewiesen. Was sind das für Wirkungsziele? Warum habt ihr diese in den Fokus gerückt? Und wie stehen die im Verhältnis zueinander?
Also diese sechs Wirkungsziele, die sind durchaus empirisch entstanden. Also in diesem langen Prozess, Führungstrainings zu machen und der Frage nachzugehen, was ist wesentlich, damit ich Menschen bewegen kann? Auf diesem Weg sind die entstanden. Und ich will sie mal kurz skizzieren. Wir haben also angelehnt an das Thema Orientierung die Wirkungsziele Zielvorstellung und Befähigung. Und das Thema Zielvorstellung besagt, ich muss den Menschen etwas vermitteln, was sie als werthaltig, als wesentlich empfinden, ein Ziel, für das es sich lohnt, sich einzusetzen. Und da muss ich unbedingt den Saint-Exupéry nennen, wenn du willst, dass die Männer ein Schiff bauen, lehre ihnen die Sehnsucht nach dem Meer. Und dieses ja sehr bekannte Bild, das, glaube ich, ist wirklich sehr richtig. Gerade auch, wenn wir Eigenständigkeit wollen. Es kann nicht darum gehen zu sagen, tu diese 10 Schritte heute, dann ist deine Arbeit getan, sondern zu sagen, am Abend sollten wir das erreicht haben. Ein Ziel vor Augen zu führen, wofür es sich lohnt, heute zu arbeiten, Zielvorstellung zu vermitteln, das ist damit gemeint. Und wenn ich eine Vorstellung habe, worauf kommt es an, wo will ich hin, dann glaube ich, kann man arbeiten. Aber damit es dann funktioniert, müssen Voraussetzungen erfüllt sein. Deshalb haben wir als zweites wesentliches Wirkungsziel die Befähigung. Und mit Befähigung meinen wir alles von der Information. Arbeitsmittel sind auch eine Art Befähigung, dass ich das richtige Handwerkzeug habe, um die Arbeit überhaupt machen zu können. Das muss die Führungskraft auch sicherstellen. Aber dann natürlich auch Fragen der Qualifikation, Kompetenzentwicklung, alles spielt da rein. Das heißt, die Führungskraft hat das Wirkungsziel, dafür zu sorgen, dass der Mitarbeitende auch in der Lage ist, das zu tun, was er tun sollte. Ja? Das zweite Paar sind Durchsetzung und Überzeugung. Und da knüpfen wir an dem Thema Motivation an. Überzeugung ist ja ein schönes Wort. Wenn jemand von etwas überzeugt ist, dann brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu reden. Er hat das verstanden, hat das innerlich angenommen und sagt, das ist richtig gut und wichtig. Und dann geht er dieser Aufgabe auch nach und versucht sie gut wahrzunehmen. Nun gibt es aber viele Dinge in der Zusammenarbeit, im Arbeitsprozess, die nicht über den Weg der Überzeugung lebendig sind. Das sind bestimmte Disziplinthemen, das sind bestimmte Regeln, Vorgehensvorschriften und so weiter, die aber oft auch fürs Unternehmen oder aus rechtlichen Gründen zwingend erforderlich sind. Und an dieser Stelle hat die Führungskraft eben auch eine Rolle, nämlich durchzusetzen, dass das, was notwendig ist, damit das Ganze funktioniert, damit die Rahmenbedingungen eingehalten werden, rechtlich etc., dafür eben anzutreten. Und Durchsetzung heißt auch, das, was wir verabredet haben, einzufordern. Das finde ich auch einen ganz wesentlichen Punkt. Wir sind oft selber in der Situation zu sagen, das möchte ich jetzt tun. Und dann merkt man, das funktioniert aber nicht so ohne weiteres. Und dann wird man abgelenkt und dann tut man es eigentlich doch nicht. Und an dieser Stelle hat die Führungskraft auch eine Rolle, nämlich als Repräsentant des Besprochenen anwesend zu sein und zu erklären und zu begründen, zu ermutigen und so weiter. Das wäre dann also die Durchsetzung. Ja, und die dritte Achse ist eben die Integration und die hat die Wirkungsziele Bindung und Entwicklung. Und mit Bindung ist gemeint, wir brauchen, das sagt ja auch das Wort Integration schon, die Anpassung des Mitarbeitenden in die Organisation, also ins Unternehmen, ins Team, in die Arbeitsprozesse und so weiter. Das ist ein Anpassungsprozess, den jeder leisten muss, denn irgendwo in einem Arbeitszusammenhang mitwirkt. So, und dem gegenüber haben wir das Wirkungsziel Entwicklung. Niemand ist glücklich, indem er sich fürs Unternehmen aufzehrt und nur in der Anpassung lebt. Mhm. Jeder hat eigene Ideen, längerfristige Zielvorstellungen. Und deshalb sagen wir, muss eine Führungskraft auch das Wirkungsziel verfolgen, dem Einzelnen zu helfen, das, was für ihn persönlich wichtig ist, zu erreichen im Berufsleben. Das kann sein, dass er eine sachliche und ein Aufgabenziel erreichen will. Das kann aber eben auch Karriere bedeuten. Und die Führungskraft muss erkennen oder herausfinden, was sind für den Einzelnen diese Ziele. So, jetzt habe ich die 6 Wirkungsziele geschildert und muss direkt einen Satz noch dazu sagen. Ich halte sie alle sechs für gleichgewichtig, und sie stehen alle in einem Zusammenhang und das muss ausbalanciert werden. Und das ist eigentlich der Clou dieser Geschichte. Ich kann für jedes Wirkungsziel argumentieren, dass es notwendig ist. Aber alle sechs auch wirklich zusammenzubringen, das ist nicht einfach. Und das ist die Herausforderung der dynamischen Führung.
Also, so wie ich das verstanden habe, sind das ja so ein bisschen auch Spannungsfelder. Ne? Wenn du bei einer Person, die du führst, auf das Thema Bindung einzahlst, ne? Also diesem Wirkungsziel, dieses Wirkungsziel verfolgst, hat es möglicherweise Einschränkungen in dem, was man der Person gerade an Entwicklungsmöglichkeiten bieten kann. Ne? Also nehmen wir einfach eine Person, die möchte eigentlich in eine Führungsposition rein, man möchte sie aber eigentlich jetzt gerade mal in dem Kontext halten. Das ist ja ein Spannungsfeld. Ne? Kann man das so sehen, dass es sich um Spannungsfelder hält und man bewegt sich in diesem Spannungsfeld, in diesem Spektrum, mal mehr auf die eine Seite, mal mehr auf die andere Seite, und zwar individuell bezogen auf Einzelpersonen innerhalb des Teams.
Ach, genau so, wie du sagst. Das ist ein ganz beweglicher Prozess und der immer stattfindet. Und das Wichtige ist, im gesamten Prozess sicherzustellen, dass keines der sechs Wirkungsziele untergeht. Mhm. Dann hat man eine Phase lang das eine ein Übergewicht. Da muss ich aber auch im Blick behalten, dass das andere auch zum Zuge kommen muss.
Okay, das ist auch der Hintergrund, warum ihr das dynamische Führung nennt, weil man sich einfach zwischen diesen Wirkungszielen immer in einer Bewegung befindet. Ist natürlich eine geballte Herausforderung, weil wir haben ja gerade gesagt, das bezieht sich auf die Führung einer individuellen Person. Und es kann sein, dass die eine Person gerade wahnsinnig viel Bedarf hat, dass auf das Bindungsziel eingezahlt wird, und eine andere Person hat ein wahnsinniges Bedürfnis, auf das Entwicklungsziel einzuzahlen. Wir haben ja im Vorfeld auch schon mal darüber gesprochen, das Ganze hat ja Grenzen, wie viele Personen eine Führungskraft bezogen auf diese sechs Wirkungsziele im Blick haben kann. Was ist dazu deine Einschätzung? Ne? Geht um die Anzahl an Personen, die überhaupt eine Führungskraft führen kann und gleichzeitig alle sechs Wirkungsziele im Blick haben. Was ist da deine Einschätzung?
Ja. Der Trend geht ja dahin, Führungsspannen zu vergrößern. Und es ist tatsächlich so, mir sind Unternehmen bekannt, in denen Führungskräfte 80 Mitarbeiter haben, in Zahlen 80. Mhm. Und ich sage das deshalb, weil in so einer Situation ist Führung in dem Sinne, wie wir hier diskutieren, überhaupt nicht möglich. Mhm. Wenn man davon ausgeht, dass eine Führungskraft den Einzelnen wahrnehmen sollte, also individuell erkennen, verstehen, ihn begleiten, sich mit ihm auseinandersetzen sollte, wenn man das wirklich als Teil der Führungsaufgabe begreift, dann setzt das auf jeden Fall der Führungsspanne Grenzen. Und um es kurz zu machen an dieser Stelle mal, wenn in meinem Team die Mitarbeiter inhaltliche Aufgaben haben, wo sie inhaltlich selbst gefordert sind und diese Aufgaben auch unterschiedlich sind, dann ist eine Führungsspanne kleiner 10 sinnvoll, dann ist 12 schon hochproblematisch. Wenn ich aber im industriellen Bereich zum Beispiel Mitarbeiter habe, die exakt die gleiche Aufgabe haben, also in der Bandarbeit zum Beispiel ist es ja so gegeben, dann können auch größere Führungsspannen sinnvoll sein, weil die Sache selber so viel Aufmerksamkeit und Diskussion nicht erfordert. Dann bleibt im Grunde genommen ja die individuelle Begleitung des Mitarbeiters. Das heißt, wir haben also auch bei Industrieunternehmen schon Führungsspannen empfohlen, die bei 20 lagen. Aber das setzt diese Gleichartigkeit der Aufgaben voraus. Mhm. Im Normalfall halte ich es, wenn man Führung haben will, für erforderlich, dass 10 eine Grenze ist bei dem Thema Führungsspanne.
Okay. Und dann würdest du sagen, die Führungsspanne, die möglich ist, im Sinne aus deiner Perspektive guter Führung, dann nimmt sozusagen die mögliche Führungsspanne ab, je komplexer das Umfeld, je komplexer auch die Aufgabenvielfalt ist, die da umgesetzt werden soll.
Ja.
Okay. Gehen wir mal ein bisschen in die Praxis. Ne? Ihr nutzt das ja als Modell in der Beratung, in der Führungskräfteentwicklung. Wie kann das jetzt konkret in die Anwendung kommen? Das ist ein theoretisches Modell. Wie arbeitet ihr mit den Führungskräften dazu?
Also eine Voraussetzung dafür, dass dieses Konzept Früchte trägt, ist zu verstehen, was ist gewollt. Also das, was wir jetzt bis hierhin besprochen haben, Leitbild Eigenständigkeit, die Voraussetzung, die Verantwortung zu klären. Ein Mensch kann nicht nach Schema F behandelt werden, sondern ich muss das in einem dynamischen Prozess tun. Das muss ich überhaupt erstmal kennenlernen, verstehen und akzeptieren. Deshalb sage ich, Führungstrainings, die Handwerk vermitteln, sind okay, aber die führen noch nicht zu guter Führung. Um zu guter Führung zu kommen, muss ich diese Grundgedanken, die wir bislang hier besprochen haben, vertiefen, vermitteln, mich darüber verständigen und so weiter. So, und dann im praktischen Prozess stoßen wir auf ein ganz besonderes Thema. Viele Mitarbeitende sind den Aufgaben, die sie haben, nicht vollständig gewachsen. Also wenn wir von der Eigenständigkeit reden, wird mancher Zuhörer auch denken, ja, aber das funktioniert ja gar nicht, weil die Meier, die ist doch gar nicht in der Lage, das alleine zu machen. Die kommt ja jeden Tag mit 5 Fragen zu mir, wie soll das überhaupt funktionieren? Mhm. So, und deshalb ist die Kompetenzentwicklung ein Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung. Also wenn man den Grundgedanken der Eigenständigkeit akzeptiert, dann folgt daraus fast immer, dass ich erheblichen Bedarf an Kompetenzentwicklung habe. Das ist eine sachlich-fachliche Kompetenzentwicklung, die nötig ist. Bei manchen Personen sind es aber auch Fragen der sozialen Kompetenz. Viele Aufgaben sind heutzutage nicht mehr gut lösbar, wenn ich nicht in der Lage bin, darüber mit anderen zu reden. Also meine Ergebnisse mitzuteilen, meine Ergebnisse zu interpretieren und so weiter. Und das ist auch eine Frage der Kompetenz. Kann ich kommunizieren? So, und so kommen wir dahin, dass die Eigenständigkeit voraussetzt, Kompetenz der Mitarbeitenden zu entwickeln. Und da werden die Führungskräfte praktisch zu Erwachsenenbildnern. Das muss man sich bewusst machen. Und da haben wir dann auch eine echte Schwierigkeit, weil viele Juristen, Betriebswirte, Ingenieure, Chemiker und was alles die beruflichen Herkünfte, fachliche Kompetenz ist, die sind erstmal nicht darauf eingestellt, als Erwachsenenbildner tätig zu sein. Aber bei der Dynamik, die wir in der Technologie haben und in der Veränderung der Unternehmen und so weiter, ist die Kompetenzentwicklung eine tägliche Anforderung.
Ja, was, glaube ich, die Führungskräfte so in meinem Beratungsalltag, um darauf wieder nochmal einzugehen, wahrscheinlich antworten werden, ist: Ich bin so stark ins Tagesgeschäft eingebunden, ich kann mich gar nicht um Kompetenzentwicklung kümmern. Ich kann mich gar nicht, also ich kann gar nicht auf das Entwicklungsziel bei meinen Mitarbeitenden einzahlen. Ich kann gar nicht auf Bindung einzahlen, weil ich bin eigentlich gerade so stark mit tagesgeschäftlichen Dingen beschäftigt, ne, teilweise sogar auch von der Stellenbeschreibung her, dass das gar nicht in meinem Aufgabenbereich steht, ne? Also, wie geht man damit um? Das wäre ja sozusagen erstmal eine Abgrenzung und eine Notwendigkeit, sich gegenüber der Organisation selbst zu vertreten und zu sagen, ich brauche, wenn ich das alles erreichen soll, also wenn ich auf diese Führungsziele einzahlen soll, dann brauche ich dafür Zeit.
Ja, also so wie du das gerade formuliert hast, ist das klasse. So reagieren die allermeisten Führungskräfte oder auch Geschäftsführer, wenn man diesen Gedankengang vorträgt. Und weil das so ist, haben wir bei Evolog immer gesagt, okay, ihr wollt von uns Führungstrainings, also wenn ein Kunde neu auf uns zukam, ja, okay, machen wir gern, aber im ersten Schritt wollen wir mit der Geschäftsführung arbeiten. Ohne eine Verständigung mit der Geschäftsführung über das Konzept und die Ziele machen wir bei euch keine Führungstrainings. Und dann muss man im ersten Schritt mit der Unternehmensleitung sich über das verständigen, worüber wir bis jetzt gerade geredet haben. Und die Geschäftsleitung muss dann für sich die Frage entscheiden, reicht es mir, wenn ich 10% Manager in meiner Belegschaft habe und nochmal 10% Cracks, also gute Fachkräfte, und 80% Mitläufer? Reicht mir das? Kommen wir damit ans Ziel? Und wenn ich das so zugespitzt frage, dann liegt natürlich schon irgendwie auf der Hand, ja, na, eigentlich nicht. Also eigentlich sollen ja 100% oder mindestens 80% meiner Mitarbeiter mitarbeiten, dabei sein, was beitragen, produktiv sein, kreativ sein und so weiter. Das ist die strategische Entscheidung, die eine Geschäftsleitung treffen muss. Setzen wir auf den Menschen? Sind wir der Auffassung, dass unsere Mitarbeiter nur Zuarbeiter sind? Staffage, damit der ganze Laden funktioniert? Oder sind wir der Meinung, dass die Belegschaft die Produktivität des Unternehmens erzeugt? Und wenn ich diesen Gedanken habe, dann kann ich den Führungskräften sagen, passt mal auf, Leute, ihr seid nicht dafür da, dass ihr die besten Macher seid, sondern ihr müsst dafür sorgen, dass eure Mannschaft gut wird und produktiv wird und so weiter. Und das ist wirklich eine strategische Frage. Jeder Abteilungsleiter kann sich fragen, wie erreiche ich meine Ziele am besten? Indem ich immer der Vortänzer bin und der eigentliche Macher und die anderen tragen was dazu bei, halbwegs, wie sie es gerade können. Oder wenn ich mich darum kümmere, dass meine 10 Leute in der Abteilung wirklich alle in der Lage sind, ihren Job gut zu machen und ich dann mich mit Koordination, Planung und Disposition und so weiter beschäftigen kann. Grundsätzliche Frage.
Okay. Wenn ihr auf der obersten Ebene arbeitet, dann stellt ihr da auch erstmal das Modell vor und sagt, seid ihr euch darüber im Klaren, was dann in der gesamten Organisation passieren muss und was dann die Anforderungen, das sind ja auch neue Anforderungen an die Mitarbeitenden. Ne? Wir sagen immer, Führung ist keine Einbahnstraße. Das hat ja da auch eine Relevanz. Ne? Die Mitarbeitenden müssen das ja auch wollen.
Ja. Ja.
Also Eigenständigkeit. Ne? Ich glaube, es gibt auch welche, die fühlen sich in ihrem bequemen Nest dann trotzdem noch wohl. Die kriegt man vielleicht als Führungskraft dann nie abgeholt in dem Sinne. Wenn wir jetzt sagen, wir haben das geschafft, wir haben die Geschäftsführung überzeugt, wir haben Kompetenzaufbau betrieben und wir sagen, rein fachlich sind die Mitarbeitenden in der Lage, in diese Richtung zu gehen, also in Richtung eigenständig sich zu entwickeln. Was muss die Führungskraft dann tun? Also was wäre sozusagen der nächste Schritt, wenn wir das Modell Richtung Eigenständigkeit führen wollen?
Also wenn du die Frage so aufhörst, schießt mich direkt in den Sinn, dann kommt eine menschliche Herausforderung. Viele Führungskräfte, viele Manager sind das, was sie sind geworden, weil sie sich selbst klasse finden und weil sie es auch genießen, dass alle sie eben für den Crack halten. So, und wir sprechen aber hier über ein Führungsmodell, bei dem es darum geht, die Besonderheit der Leute, also der Mitarbeiter im Team, anzuerkennen. Mhm. Und dieses ich nehme mich selbst zurück und ich finde es gut, wenn Karin Erfolge hat. Das unterstütze ich, dass sie Erfolge hat. Also dieser Switch, ich bin nicht selbst der im Rampenlicht, sondern meine 10 Teammitglieder stehen im Rampenlicht. Das ist gut gesagt. Wenn ich jetzt so spreche, dann denkt man gleich an eine erfolgreiche Fußballmannschaft. Die Mannschaft ist, das Team ist der Star, aber das auch im Alltag leben zu können, ist eine riesige Herausforderung und passt nicht zum Selbstverständnis vieler Führungskräfte. Mhm. Also da sind wir wirklich bei einem menschlichen Problem, was einer guten Führungsarbeit im Wege stehen kann.
Mhm. Ja, ich habe mal eine Podcast-Aufnahme gemacht zum Thema Narzissmus oder narzisstischen Persönlichkeitsausprägung im Kontext von Führung. Das spielt da natürlich eine wahnsinnige Rolle. Eine gewisse narzisstische Ausprägung braucht man, um überhaupt eine Führungsposition anzustreben. Und dann steht sie einem aber möglicherweise bei dem, was du gerade beschreibst, in Richtung Eigenständigkeit der Mitarbeitenden möglicherweise im Weg. Eigentlich ein spannender Aspekt. Wir sind schon ein wenig am Ende unserer Zeit und zum Abschluss versuchen wir immer den ZuhörerInnen ein bisschen was Handfestes noch mit auf den Weg zu geben. Du hast ja in deinem Buch am Ende ein sehr konkretes Kapitel zum Thema Handwerkszeug. Was braucht eigentlich eine Führungskraft? Was sind aus deiner Sicht so die größten Defizite, die dir begegnet sind im Rahmen deiner Tätigkeit? Also wo glaubst du, ist der größte Handlungsbedarf, was Handwerkszeug angeht? Und was wären dafür vielleicht griffige Tipps, die Führungskräfte mitnehmen können, wie sie da in eine Verbesserung kommen können?
Also das, was wir jetzt zuletzt angesprochen hatten, wo du das Stichwort Narzissmus eingebracht hast, das muss man wirklich sagen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Praxis, der beherzigt werden muss und wo sich die Führungskraft immer wieder selbstkritisch hinterfragen muss. Wenn jemand aber sich grundsätzlich entscheidet, diesen Weg zu gehen, dann spielt Zeitmanagement eine Riesenrolle, weil ich muss dann ja im Grunde genommen täglich mich damit befassen, wofür setze ich meine Zeit ein? Führe ich jetzt das längere Gespräch zur Kompetenzentwicklung? Mache ich jetzt eine Teamsitzung, um die Konflikte abzubauen, die sich da abzeichnen? Oder setze ich mich selbst wieder an den PC und mache die Präsentation selber fertig? Diese Frage, um was kümmere ich mich? Also Zeitmanagement nicht nur jetzt als eine zeitorganisatorische Frage, sondern als eine Priorisierungsfrage. Was ist das wirklich Wichtige, damit wir vorankommen? Das halte ich neben diesem menschlichen, ich akzeptiere Eigenständigkeit und nehme mich selbst zurück, ist die zweite ganz wesentliche praktische Thematik, ständig sinnvoll zu priorisieren, um sich um das zu kümmern, was für den Gesamterfolg wirklich das Beste ist.
Was wären so Tipps, wie kommt man dahin? Also was braucht eine Führungskraft, um besser zu werden in der Priorisierung? Ist das eine Übungsfrage oder was gibt es da an Handwerkszeug?
Also ich persönlich habe ein sehr ausgetüftetes Zeitmanagement-System für meine eigene Arbeit, also Erfassung der Aufgaben, Priorisierung der Aufgaben, Planung, Zuordnung der Aufgaben, wann geschieht was. Und das ist ein rollierendes System, was ich immer wieder aktualisiere. Und ich glaube, dass ein solches Zeitmanagement-Tool wirklich praktisch anzuwenden, dass das ein sehr, sehr sinnvoller Schritt ist. Weil wir sprechen über eine Art zu managen und zu führen, die komplex ist. Wir haben die Individuen im Team, wir müssen natürlich den Abteilungserfolg sicherstellen, sachliche Herausforderungen, der Chef hat Ansprüche an mich. Und dann dafür zu sorgen, dass man wirklich die Zeit für das Wichtigste und Dringendste einsetzt, das ist überhaupt nicht selbstverständlich.
Wunderbar, das war aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Franz, für die tiefer gehenden Einblicke in dein Buch. Für alle, die Interesse haben, gibt es überall, wo es Bücher gibt, zu kaufen. Ich habe es selbst gelesen, ist sehr, sehr schön, sehr spannend dargestellt. Außen gibt es so kleine Merke, an denen man sich auch nochmal orientieren kann, wenn man nochmal schauen möchte, was war eigentlich nochmal dazu der Punkt. Wirklich sehr empfehlenswert. Das Modell ist sehr empfehlenswert. Hat riesen Spaß gemacht mit dir. Vielen herzlichen Dank und angehend.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.